Welcome back zur ersten Folge unserer neuen Staffel. Wie im Teaser bereits angekündigt, steht diese Staffel unter dem Thema Communication. Und als erstes beschäftigen wir uns mit der Marketing- und Verkaufspsychologie. Für das Thema haben wir uns einen perfekten Experten mit ins Boot geholt, und zwar Matthias Niggehoff. Matthias ist Psychologe, Leiter des Instituts für Verkaufspsychologie und Podcaster. Er war bereits mehrfach zu Primetime im TV zu sehen, darunter auch beispielsweise die große E-Com-Doku bei Sat.1, und hat auch mit über 1000 Marken und Agenturen gearbeitet, darunter Namen wie Hugo Boss, FAZ oder Dativ. Er ist der Experte, wenn es darum geht, Verkaufspsychologie im Marketing und E-Com umzusetzen. Bevor Matthias uns aber in der Staffel begleitet, wollen wir ihn natürlich in dieser Folge auch etwas besser kennenlernen. Wie ist er zu dem Thema überhaupt gekommen? Was macht ihn als Experten aus und was können wir in dieser Staffel von ihm lernen? Wir sprechen darüber, warum Verkaufspsychologie jetzt so wichtig ist und was euch in den nächsten Folgen erwarten wird.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Matthias, herzlich willkommen im Newcom Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich, viel Input zum Thema Verkaufspsychologie geben zu dürfen.
Ja, wir haben einiges vor uns und wollen jetzt natürlich in der ersten Folge mal ein bisschen reinstarten und auch dich kennenlernen. Du bist ja ein absoluter Experte, was das Thema Marketing und Verkaufspsychologie angeht. Lass uns doch mal ein bisschen beim Anfang starten. Erzähl uns doch mal, wie bist du dazu gekommen? Was fasziniert dich daran?
Mhm. Ja, also ich hatte damals, die Anfänge waren ganz kurios, weil ich keinen Bock hatte, auf dem Flohmarkt meine Sachen zu verkaufen damals, schon viele Jahre her. Und habe ich überlegt, wie kann ich drum rumkommen, dass ich nicht da zwei Tage rumsitze draußen, und habe dann damals so selber einen Online-Shop programmiert. Das heißt, damals noch mit PHP, JavaScript, also da gab es jetzt noch kein Shopify, wo man halt ganz schnell das so sich zusammenklicken kann. Das war noch deutlich schwieriger, das war so 2002, 2003 wird es. Und das war so der Anfang, wo ich am Marketing angedockt habe. Habe damals auch viel Software entwickelt, also so Verschlüsselungsprogramme und so, also mit 15, 16 war das. Ja, und dann habe ich halt...
Also sehr, sehr früh angefangen.
Genau, sehr, sehr früh, also mit 15, 16. Ja. Also der Shop hatte da auch eine Conversion Rate dann von 100%. Also 3 Leute waren drin, 3 Leute haben gekauft, natürlich nur Verwandte, ne? Also wie die Eltern und die Oma, die da was gekauft haben, wie Bücher verkauft. Aber das war so der erste Punkt so, ne? Also damals war halt vieles noch so in den Kinderschuhen, wo ich halt einfach mit diesem Marketing, ich würde auch sagen Informatikbereich, angedockt habe. Also mit den eigenen Software, die ich entwickelt habe, mit Webseiten, die ich entwickelt habe damals, wie gesagt, so 2002, 2003 war das. Genau. Und dann fand ich aber immer dieses Thema Psychologie auch spannend. Ich hatte mit 16, 17 dann selber auch so ein Coaching. Heute kennt jeder das Wort Coaching, aber damals war das noch nicht so verbreitet, ne? So, also ich war damals sehr, sehr schüchtern, wollte dann selbstbewusster werden, habe dann ein paar Stunden da gehabt und das hat auch gut funktioniert. Und fand das halt auch spannend. Da dachte ich mir, wie kriege ich das auch miteinander kombiniert, ne? Weil ich beide Themen spannend fand, sowohl mit den Webseiten, mit den Marketing-Sachen als auch das mit der Psychologie. Ja, dann erstmal Informatik gelernt. Und danach halt Psychologiestudium gemacht, Bachelor, Master, und dann erstmal in Köln eine Praxis gehabt, ein Jahr lang. Also habe da überwiegend Jugendliche, junge Erwachsene unterstützt bei so typischen Themen wie Selbstbewusstsein, Motivation, Ängste und so. Hatte dann aber keine Lust mehr drauf, weil ich den ganzen Tag diese negativen Sachen halt gehört habe, ne? Das war sehr belastend und so weiter für mich. Und dann kam ein Freund von mir, hat eine Kochschule in Köln, zu mir, hat gesagt, hey, wir haben ganz viele Leute auf unserer Webseite. Wir haben auch super Referenzen von unserer Kochschule. Also der Bayer-Vorstand war schon da und. Richtig toll. Aber es fragt kaum jemand an. Also kaum jemand kauft die Kochkurse so. Kannst du mal da psychologisch drauf gucken? Ich so, wie psychologisch? Ja, das sind ja Menschen, die auf die Website schauen. Das sind ja Menschen, die begeistert werden müssen von den Texten, von den Bildern. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich guck mal drauf, wie könnte das psychologisch wirken? Ja, und dann war halt zum Beispiel oben einfach so Kochgeschirr, so ein wie nennt sich das? Einfach Besteck lag da, Teller. Das holt ja keinen ab, ne? Ich habe gesagt, was wollen die Menschen denn, die den Kochkurs machen? Ja, was wollen die? Die wollen natürlich gut drauf sein, die wollen da begeistert ihr Essen genießen, zusammen sich austauschen. Das ist ja das, was die Leute wollen, ne? Und ja, und so kam das dann, ne? Dass ich einfach gesagt habe, tausch das Bild aus. Also die Kochtöpfe und so kommen da weg, sondern einfach Menschen kommen dahin, die glücklich sind, also im Zielzustand nennt man das. Dann, warum steht da nirgendwo was, dass der Bayer-Vorstand bei euch war, muss auch drauf, Social Proof, ne? Ist heute ganz bekannt. Und dann hat er das geändert und dann ging das hoch. Und dann, ja, das war jetzt, ist jetzt 12 Jahre her. Und seitdem, ja, habe ich zigtausende Webseiten und sonst was auf die Psychologen-Couch gelegt. Also keine Menschen mehr, sondern ja, Webseiten und so weiter.
Das heißt,
so
bist, der Weg. Bist wirklich so aus den eigenen Erlebnissen ein bisschen in dem Feld gelandet. Du hast es gerade gesagt, das heißt, du bist ja dann eben raus aus diesem typischen Weg für Psychologen, aus der Therapie, sondern dann eher eben in eine andere Richtung gegangen. Das lag, du meintest, zum einen daran, dass du eben so diese negative Energie in der eigentlichen Arbeit für dich belastend war, aber dann halt auch, so wie es jetzt klingt, aus den ersten Erfolgserlebnissen mit dem Thema Verkaufspsychologie genau. Und bist dann da weiter eingestiegen.
Oder natürlich auch finanziell, ne? Also Psychologen haben eine Deckelung von, damals waren es 85 Euro die Stunde, Deckelung vom Gehalt, ne? Da musst du schon viele Leute unterstützen jeden Tag, ne? Das ist schon krass nach unten gedeckelt, 85 Euro die Stunde mit allen anderen Sachen, Altersvorsorge, Kasse und so, es ist halt total wenig. Muss ich auch sagen, es ist natürlich auch ein finanzieller Blickpunkt gewesen. Ne?
Hattest du dann, wir hatten jetzt das erste Beispiel eben mit den Kochkursen, war das dann für dich der Trigger und hast du dann sehr schnell gesagt, okay, du spezialisierst dich darauf, schließt deine Praxis und gehst weiter diesen Weg?
Ja, sofort, genau. Ich habe dafür dann damals einen Kochkurs geschenkt bekommen, also der Deal war eigentlich nicht so gut. Genau, ich kann auch immer noch nicht kochen, aber genau, so war der Weg halt, ne? Dass ich gesagt habe, ich mache das größer, auch dieses Thema. Das ist jetzt, sagt, über 10 Jahre her. Ich habe dann 2016 meinen Podcast gestartet. Der ist mit über 5 Millionen Downloads so einer der erfolgreichsten Marketing-Podcasts in Deutschland. Und dann noch YouTube-Kanal 2016 gestartet. Und seitdem gibt es jede Woche eine Folge. Also das so durchgezogen. Es gibt ja auch in der Marketing-Psychologie dieses Prinzip der Konsistenz. Also bestimmte Sachen über Jahre durchzuziehen, auch bestimmte Botschaften. Ja, und das habe ich dann angewandt. Ja, und heute sind wir 12 Mitarbeiter und haben das ein bisschen größer gemacht. Ja.
Und jetzt arbeitest du mit deinem Team. Ihr arbeitet mit großen Marken zusammen, mit Agenturen hilfst eben diesen Unternehmen besser zu werden. Du bist im TV zu sehen, bist sehr präsent, was das Thema angeht. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem Job?
Ja, auf jeden Fall die kreativen Botschaften zu entwickeln. Das heißt, zu überlegen, was könnte eine gute Botschaft sein fürs Marketing. Ne? Also wenn jemand jetzt einen Shop hat, ne, was könnte eine Botschaft sein, die wirklich auch Leute zum Klicken bringt? Oder wie entscheidet die Zielgruppe dort? Ne? Also welche Formulierungen, welche Bilder sprechen die wirklich an? Weil jeder kennt das, der zuhört wahrscheinlich. Ne? Man sieht irgendwas oder sieht ein Bild und sagt, ja, das gucke ich mir mal an, ne? Da schaue ich mal, da klicke ich mal. Ich gucke mir das zumindest mal an oder so. Oder ich kaufe dann, ne? Dieses Bedürfnis von so, brauche ich jetzt wirklich das 51. Paar Schuhe bis zu dem, hey, komm, ich hole mir das jetzt, ne? Ich muss mir auch mal was gönnen. Und diese Botschaften zu entwickeln, dieses kreative, ne? Auch Bildsprache, welche Bilder wählt man aus, was wirkt da psychologisch auf die Zielgruppe, das ist das, was ich am meisten mag. Genau.
Ja, das klingt super spannend, weil du eben auch selbst irgendwie durch deine Erlebnisse in diesen Weg gekommen bist und dann auch wirklich das, wofür du stehst, dann anwenden
kannst. Ich mag auch gut, wenn es gut vermarktet ist, mag es auch. Viele sagen ja auch, oh, da ist ein böser Trigger und hier ist irgendwo eine Verknappung und so. Ich mag das total, wenn das halt gut gemacht ist, also wenn es gut vermarktet ist, ein Produkt, dann kaufe ich natürlich auch lieber, ne? Und ich glaube, es ist immer so, also wenn die Leute merken, sie werden da gut und ehrlich abgeholt und sie brauchen das Produkt auch. Ne? Das ist oft das Missverständnis auch bei Verkaufspsychologie, dass man denkt, dann wird irgendwas angedreht. Ne? So, nee, ne? Also wenn jemand ein Problem hat, dafür ein Produkt benötigt, ne? Kann ich halt gut die Leute gut abholen.
Ja, ja, absolut. Und das ist ja dann jetzt eine gute Überleitung, mal in das Thema einzusteigen. Mhm. Wir haben ja für den Newcom-Podcast das Thema Verkaufspsychologie jetzt wirklich als Schwerpunkt für diese Staffel gelegt. Das ist in der aktuellen Zeit, auch jetzt in 2025, ein sehr relevantes Thema. Immer mehr Brands sollten, sage ich mal, den Fokus darauf legen, weil es einfach wirklich immer wichtiger ist, wie du gerade gesagt hast. Man sieht es eigentlich an allen Ecken und Enden. Dennoch ist es noch ein Thema, was viele wahrscheinlich nicht auf der Prioritätenliste ganz oben haben, obwohl es vielleicht so sein sollte. Wie siehst du das? Wie relevant ist das Thema und wie relevant wird es eben gerade in der aktuellen Zeit mit Social Media, E-Commerce? Wie wichtig ist das Thema Verkaufspsychologie wirklich für die ganzen Brands?
Ja, total relevant. Einmal ist es komplett zeitlos. Also jeder kennt das. Bei Facebook ändert sich jeden Tag irgendwas in irgendwelchen Einstellungen und so. Bei Google Ads auch und was man alles macht. Und das ist halt komplett zeitlos, ne? Also es ist immer gleich, diese Sachen. Im Markt verändert sich was. Und ich würde sagen, ein paar Punkte haben jetzt gerade in den letzten Jahren ein bisschen gelitten. Einmal das Thema Vertrauen, ne? Dass viele Leute E-Commerce, Shops etc. weniger vertrauen oder auch Agenturen. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass die Leute auch im B2C, also bei den Endkunden, deutlich weniger Geld haben, ne, durch diverse Krisen, die wir in der Welt so haben. Ne, ist einfach bei den Leuten das Portemonnaie einfach kleiner. Das heißt, die müssen noch mal mehr überlegen, wie gesagt, brauche ich das nächste Paar Schuhe oder nicht? Kaufe ich mir das noch oder nicht? Das heißt, Leute sind da einfach vorsichtiger geworden. Also da halt Vertrauen aufzubauen. Sie erwarten ehrliche Kommunikation und in dieser ganzen Reizüberflutung als der relevante Reiz hervorzustechen. Ne, mehrere Millionen Reize pro Sekunde prasseln auf unser Gehirn ein oder auf unseren Kopf und da halt dafür zu sorgen, dass man dann der Reiz ist, dass man sagt, hey, ich klicke mal auf die Werbeanzeige oder so. Das ist entscheidend. Wir haben auch das Thema Vergleichbarkeit. Ne? Da unterstützt Verkaufspsychologie auch. Da machen wir ja auch eine Folge zu, weil alle Shops irgendwie gleich aussehen. Überall kriege ich halt die gleichen Produkte oder ähnliche Produkte. Und da halt hervorzustechen, auch das Thema Ad-Fatigue, also bedeutet, dass man durch verschiedene Werbeanzeigen schon müde geworden ist. Also man denkt sich immer die gleichen Werbeanzeigen irgendwie. Da halt auch hervorzustechen, da ist ein Schlüssel und da kann halt Verkaufspsycho dafür sorgen, dass man da gut Beziehungen aufbaut. Aber auch sowas wie dafür zu sorgen, dass der Kunde halt auch lange bleibt. Ne? So, weil oft ist es gerade für Shops
Loyalität.
Genau, teuer, einen ersten Kunden zu akquirieren. Also manchmal muss der mehrere Sachen kaufen, mehrere Produkte, damit sich das überhaupt rechnet. Ne? Und dann halt dafür zu sorgen, dass er halt länger bleibt und halt nicht nur Kunde ist, sondern ein richtiger Fan der Marke. Das werden wir uns ja auch noch anschauen. Das ist heute total wichtig.
Ja. Also eigentlich alle Punkte, die du gerade gesagt hast, sehen wir super im heutigen E-Commerce-Umfeld. Das ist ja wirklich, wir kennen das alle mit dem Smartphone in der Hand, unfassbar viele Eindrücke. Und die wirkliche Challenge ist ja dann hervorzustechen. Auch jetzt, es wird immer mehr AI genutzt, um auch wirklich das Marketing zu verbessern, was aber auch die Gefahr bergen kann, noch etwas generischer zu werden, weil ja, natürlich, wenn man da nicht die eigenen Werte reinbringt, dann natürlich die Inhalte sehr vergleichbar sind, wie du gerade gesagt hast, ein wichtiges Thema. Und eben Aufmerksamkeitsspanne ist sehr kurz, Loyalität ist ein Problem und eben dann auch natürlich, dass alles teurer wird, Ads, Kundenakquise. Und da kann dann Verkaufspsychologie ein absoluter Hebel sein, oder?
Auf jeden Fall, ne? Da positiv aufzufallen. Und positiv auffallen heißt nicht, dass man sich irgendwie zum Affen oder Clown machen muss oder so. Ne? Man kann halt auch wirklich ohne total abgedrehte Sachen auffallen und so weiter. Vom Stil her, von den Werten her, die Motive, die Hormone, ne? Also andere Hormone als andere zu triggern. Und dass man da rauskommt aus der Vergleichbarkeit und auch die Qualität zeigt. Weil ich spreche immer wieder auch mit Leuten, die sagen, hey, eigentlich sind wir besser und wir haben hier bessere Produkte und so weiter. Ja, aber was zählt, ist es halt, dass Marketing gut ist, ne? Sonst kriegen die Kunden das halt nicht mit. Ne?
Also, ja. Ja. Sind das dann die Hauptthemen, wenn jetzt ein Unternehmen, eine Agentur auf dich zukommt, sind das dann die Hauptthemen, mit denen du dich befasst, weil wirklich viele, ich sag mal, auch diese Grundlagen erstmal implementieren müssen?
Ja, genau. Also einmal natürlich die Botschaften, dass man wirklich Botschaften hat im Marketing, die verkaufen, wo man weiß, wenn der Satz fällt, egal ob jetzt Shop ist, Agentur, dann melden sich halt Leute, weil viele machen auch ohne Ende Content, der kaum Kunden bringt. Das zweite ist das Thema Vergleichbarkeit, also rauszukommen aus der Vergleichbarkeit. Agenturen kennen diesen Satz, ja, wir sind noch mit anderen im Gespräch, wir vergleichen erstmal. Das ist halt total der Schmerzsatz, ne? Und dafür zu sorgen, bei den Produkten ähnlich bei einem Shop, dass man nicht sagt, ja, ich vergleiche erstmal und guck mal, wo ich dann die Schuhe kaufe, sondern sagt, hey, ich kaufe die natürlich da, ne? Und das sind so die Hauptthemen neben den üblichen Sachen, ne? Lead-Qualität steigern, ne? Das ist auch im Shop-Bereich relevant, weil es ist ja schön und gut, wenn ich einen Kunden habe, der irgendwie für ein paar Euro mal einkauft, aber schöner ist, wenn ich jemanden im Shop habe, der dann direkt ganz viel kauft, ne? Also der den Warenkorb ordentlich voll macht. Sei denn, man verkauft jetzt Waschmaschinen oder so, da ist unwahrscheinlich, dass jemand direkt ganz viele kauft. Aber bei typischen Produkten ist natürlich cool, wenn ich jemanden habe, und das schauen wir uns natürlich auch noch an, der halt den Warenkorb ordentlich voll macht und nicht nur für ein paar Euro einkauft.
Ja. Mhm. Was sind so, also wir haben jetzt gesagt, du hast große Unternehmen, du hast auch Agenturen. Wie ist das so ein bisschen der Split, was deine Kunden angeht? Sind das hauptsächlich wirklich große Unternehmen? Hast du auch mit Startups zu tun oder ist das so eine bunte Mischung?
Nee, ist eine bunte Mischung, ne? Weil es wäre mir sonst zu langweilig, wenn ich jetzt nur bestimmte Leute dort unterstütze. Wir gucken halt immer, was von den Werten einmal passt, also dass die auch vernünftige Produkte verkaufen, also irgendwie so Glücksspiel oder Waffenshops oder so, die da halten wir uns eher von fern. Ne? Genau, also das ist so das Hauptding. Und dass sie halt schon Marketing machen, also jetzt nicht so anfangen, sagen, ja, ich habe jetzt meinen ersten Shop und ich will jetzt hier irgendwie meine alten Bücher und Stoffe, Kuscheltiere verkaufen, wie ich das damals gemacht habe. Also ich wäre da nicht mein passender Kunde gewesen, sondern dass man einfach irgendwo was findet, genau, wo man schon auf einem gewissen Level ist. Ne? Genau, ja, also nicht nur die großen Konzerne. Ja.
Wir werden in den nächsten Wochen zu einigen Themen tiefer einsteigen, aber ich glaube, beziehungsweise ich befürchte tatsächlich, dass einige von den HörerInnen bei dem Thema Verkaufspsychologie noch gar nicht so bewandert sind und das einfach noch nicht so auf dem Schirm haben. Von daher, lass uns mal in das Thema einsteigen und ein bisschen mit den Basics anfangen der Verkaufspsychologie. Also welche psychologischen Prinzipien, Faktoren sollte jeder für den Aufbau einer Brand kennen?
Ja, also das ist so, ich würde sagen, wenn man das einordnet nach Schulsystem, ist das jetzt so Grundschule Verkaufspsychologie. Das sind so typische Sachen, die halt auch zum Beispiel der Professor Cialdini viel zu gemacht hat, wo auch das Buch zugeschrieben hat, Influence. Also zum Beispiel so Sachen wie ganz klar, klassisch Social Proof. Ne? Also dass man halt das, was die Kochschule damals nicht gemacht hat, also wirklich glückliche Kunden zeigt, ne? Dass man sagt, so und so viel 1000 Bewertungen haben wir, ne? So und so viele Leute haben sich das sind da glücklich mit dem Produkt und so. Also da wirklich gute Kundenstimmen zu haben. Ne? Dann halt ganz klare Botschaften, ne? Wie ich eben schon sagte, also Botschaften, die auch verkaufen. Viele kommunizieren in der Markenkommunikation einfach verschiedene Sachen. Mal wendet sich an Anfänger, mal an Fortgeschrittene und so. Also da braucht man ganz klare Botschaften, ne? Die halt auch mit 1-2 Promille im Blut verständlich sind. Ne? Ich nenne das mal den Promille-Test. Das heißt, mit 1-2 Promille checkt man, was bieten die an? Egal, ob es jetzt Agentur ist oder Shop.
Dafür muss man dann seine Zielgruppe natürlich auch kennen, um die richtige Botschaft zu platzieren.
Ja, das ist sowieso die Basis, ne? Genau. Also, was sind die wahren Kaufmotive? Ne? Und ich war letztens noch in einem Workshop mit einem Marketingleiter von einer sehr, sehr bekannten Schokoladenbrand aus der Schweiz und so. Und er hatte keine Ahnung, so was halt die wahren Kaufmotive der Zielgruppe sind. Ne? Also egal, auf was für ein Level ist, das ist oft schwierig für die Leute. Also Zielgruppe gut zu kennen, was brauchen die, aber auch was sind deren Einwände. Ne? Also was sie zum Beispiel, wenn man jetzt Matratzen online verkauft, ne? Was sie da für Einwände haben, warum sie das halt nicht kaufen wollen. Ne? So Skepsis, genau. Ja. Genau, das sind so typische Sachen. Natürlich sowas auch natürlich wie Verknappungen, preispsychologische Trigger, ne? Es ist so, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Das heißt, wenn der Preis zu hoch ist, ist ja immer was Subjektives, ob ein Preis so hoch ist, dann wird das Schmerzzentrum tatsächlich, kann man mit MRTs zeigen, mit bildgebenden Verfahren aktiviert. Das Leute brechen den Kauf ab und sagen dann, ich kaufe es doch nicht. Das ist das Gefühl, was wahrscheinlich jeder kennt, dass man sagt, so, brauche ich das? Ich denke doch nicht. Und das ist im B2B und im B2C relevant. Und dazu werden wir ja auch nochmal in der Folge komplett die besten und wichtigsten Trigger dazu anschauen, wie man den Preisschmerz reduziert.
Das sind ja alles Themen, die jede Einzelne schon mal gehört hat und man wahrscheinlich auch intuitiv etwas mit aufnimmt. Aber da ist natürlich wichtig, dann das auch mal bewusst wirklich den Fokus darauf zu legen und sich gerade, wenn man eine Brand, einen Shop aufbaut, einfach mal hinterfragen, erfülle ich diese Kriterien, setze ich das wirklich um? Welche von denen, wenn wir jetzt wirklich, du hast gesagt, wir sind bei der Grundschule der Verkaufspsychologie, welche von diesen Faktoren würdest du sagen, sind wirklich am Anfang am relevantesten, um Brandbuilding zu betreiben?
Also Zielgruppenverständnis, das ist alles. Also sich wirklich mal mit Leuten zusammenzusetzen aus der Zielgruppe. Ne? Also wir haben teilweise Kunden gehabt, die haben dann wirklich mal so einen Tag veranstaltet, irgendwie Essen ausgegeben, haben die über alles gesprochen, über Einwände, also wirklich komplett 100% ehrlich, radikal ehrlich, mal alles auf den Tisch gepackt, ne? Was sich stört, was ihnen wichtig ist und so weiter. Ne? Also das ist das A und U. Ne? Also wenn man das halt gemeistert hat, und das hat man aus meiner Sicht nie wirklich gemeistert, das geht immer weiter, das hört nie auf, genau wie das Thema Positionierung. Das ist für mich die absolute Basis. Und dann, je nachdem, wie die Zielgruppe tickt, die richtigen Trigger auszuwählen. Weil wir haben jetzt über ein paar Sachen gesprochen, sowas wie Verknappung, Social Proof. Das ist aber nicht für alle relevant. Je nachdem, wie die Zielgruppe tickt, brauche ich unterschiedliche Trigger. Ne? So, wenn man mir jetzt sagt, ja, der Film hier, der neue Film im Kino, der hat super Bewertungen, alle sind glücklich, denke ich mir so, ja, ich mache mir mal selber ein Bild. Ne? Ist ja schön und gut, dass den viele toll finden. Ich mache mir mal selber ein Bild. Also für mich kann man mit so Bewertungen, Social Proof, überhaupt nicht beeindrucken. Weil ich denke, schön, dass es für die geklappt hat, muss ja nicht für mich klappen. Und da gibt es Leute, bei denen zieht das total, ne? Die dann sehr, man nennt das in der Psychologie der Mitläufereffekt, die finden das alle gut, da muss das gut sein. Also bei den meisten Leuten zieht das, es gibt aber viele, wo es halt nicht zieht, ne? Die dann sagen, nee, muss nichts bedeuten. Ne?
Ist das etwas, was du in eine Zielgruppenanalyse bereits mit reinpackst, oder ist das wirklich dann Schritt 2 zu sagen, ich habe meine Zielgruppe und dann muss ich aber herausfinden, welche Trigger ziehen, wahrscheinlich auch einfach durch Testing, muss wahrscheinlich viel
ausprobiert
werden.
Ja, es gibt schon bewährte Trigger und da können sich schon alle freuen, weil wir in der Folge zu Hormonen werde ich da die besten Trigger für die jeweiligen Zielgruppe vorstellen. Also es gibt da schon bewährte Sachen, die gut funktionieren. Klingt ein bisschen böse jetzt, aber manchmal testen sich aus meiner Sicht die Leute auch zu Tode, dass sie alles die ganze Zeit rumtesten, anstatt direkt das zu machen, was funktioniert. Also es gibt schon Trigger, die je nach Zielgruppe gut funktionieren, das schauen wir uns auch an. Ne, wie gesagt, es gibt einfach Menschen, die eher auf Social Proof anfällig sind, die dann vielleicht zum Beispiel nicht anfällig sind auf Verknappung. Ne, das, wenn man sagt, noch 2 auf Lager, jetzt beeil dich. Manche Leute sagen dann, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu stressig, das ist mir jetzt zu viel, da bin ich raus. Ne? Genauso was wie Gruppentrigger, auch sehr erfolgreich. Sei dabei, mach mit, komm in unsere Tierfamilie und so mit dem Tierfutter und wir haben hier einen netten Club auch und so. Da gibt es halt Leute, die sagen, ach cool, bin ich dabei, tausche ich mich aus mit Leuten, und dann Leute, die sagen, auf keinen Fall. Ne? Und das zu wissen ist halt Gold wert. Ja.
Sehr spannend. Wenn wir jetzt mal wirklich nochmal ein bisschen klar in die E-Com-Richtung gehen und darauf achten, wenn wir über das Kauferlebnis sprechen. Also ich kenne ja alle klassische Shop, man muss irgendwie die Customer Journey einmal durchlaufen. Was oder welche Dinge sollten Brands wirklich umsetzen, um das Kauferlebnis zu optimieren bzw. zu unterstützen?
Ja, also einmal dafür sorgen, das ist halt, es gibt so zwei Grundprinzipien oder drei Grundsachen. Einmal, dass es halt relativ schnell geht, dass ich weiß, ich komme relativ schnell dann auch zum Kaufabschluss, weil es gibt immer Leute, die sind dann kritischer, die müssen sich das noch durchlesen, Produkttexte, gucken sich das alles in Ruhe an und dann Leute, die halt relativ schnell sagen, komm, ich will das jetzt, ne? So. Also, dass es schnell geht, dann, dass es einfach geht. Also, unser Gehirn hat ja die Hauptaufgabe, unser Überleben zu sichern und muss dadurch Energie sparen. Und ein Hauptpunkt, auch wenn Leute zu uns kommen, ist immer, dass wir ganz viele Sachen rausstreichen. Man denkt ja oft so, ja, der Kunde, der braucht da ganz viel Informationen, ne? Den schütte ich jetzt zu. Im Gegenteil, ganz viel Informationen oder viel Auswahl führt nahezu immer dazu, dass die Leute eher nicht kaufen. Ne?
Die relevantesten Informationen müssen direkt zu sehen sein.
Ne? Also Cognitive Load bedeutet es dann, also, ne? Also die Ladung im Kopf muss sehr stark reduziert werden, dass es einfach geht. Also manchmal reicht auch nur ein Satz, wo man den liest und sagt, ja, ich kaufe das. Und das ist halt wichtig. Ne? Es gibt auch das Paradox of Choice oder Marmeladenparadoxon genannt in der Verkaufspsychologie. Das heißt, zu viel Auswahl führt dazu, dass eher nicht gekauft wird. Ne? Und da muss man oft auch sein Ego oder sich selber auch zurückstellen, ne? Dass man denkt, so, ah, ich finde es super, wenn da eine riesen Auswahl ist. Ja, aber der Kunde halt meistens nicht. Ne? Genau. Also das würde ich sagen, sind die wichtigsten Sachen, dass es schnell einfach geht. Cognitive Load reduzieren, ne? Das ist ganz zentral. Und halt auch zu gucken, was sind Wörter, die die Zielgruppe stören könnten. Ne? Also Stichwort jetzt Positionierung, was ich eben auch schon sagte, wenn ich jetzt sage, hier, ich habe hier ein flauschiges Kissen für Wohlfühlabende vor dem Kamin und dann plötzlich steht dann auch drei verfügbar und jetzt beeil dich, ne? Sonst wirst du da kein flauschiges Kissen haben oder so, dann wäre das so ein typischer Bruch, ne? In den Motiven, ne? Weil jeder tickt halt anders, jeder hat andere Motive, warum er kauft. Ne? Ja.
Gerade das Stichwort Positionierung, wenn wir auf die aktuellen Brands schauen, die auch erfolgreich sind, ist natürlich auch das Thema Trust der Kunden, der Kundinnen sehr relevant. Und das spiegelt natürlich auch wieder, dass diese Brands ihre eigenen Werte kennen. Mhm. Siehst du da auch noch ein bisschen eine Lücke, dass viele Unternehmen einfach noch nicht genau wissen, wofür stehen sie eigentlich selbst und dementsprechend natürlich auch Probleme haben, das den Kundinnen rüberzubringen?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also einmal, dass sie nicht wissen, wofür sie stehen. Oder halt auch sich nicht trauen, das zu kommunizieren, wofür sie halt stehen. Ne? Wenn ich so mit den Leuten spreche, ist oft so, ja, die wollen wir nicht als Kunden und dafür stehen wir und das nicht. Aber die trauen sich das dann halt nicht ganz klar auch zu kommunizieren. Ne? Also, aber das ist ganz entscheidend. Ne? Also, und es wird, glaube ich, schwer, es klingt jetzt auch relativ hart, die nächsten Jahre zu überleben, gerade als, sag mal, kleinerer Shop beispielsweise oder auch kleinere Agentur, wenn man halt da nicht ganz klar die Werte kommuniziert und halt sagt, wo man steht oder nicht für steht. So, ja. Ne? Und das ist halt sehr wichtig. Ich nehme mal das Beispiel, wenn man jetzt eine Grillzange hat und eine Grillzange verkauft, wird jetzt keinem empfehlen, eine Grillzange zu verkaufen, aber nehmen wir als Beispiel, kann ich die halt auch unterschiedlich positionieren, je nach Wert. Ne? Ich kann sagen, hey, mit der Grillzange wirst du zum Chef am Grill, aber nur für echte Grillmeister. Dann spreche ich andere Leute an, als wenn ich sage, hey, wir haben hier eine Grillzange, qualitativ hochwertig, besonders Edelstahl, aus Deutschland, beste Qualität, auch mit einer anderen Bildsprache. Ne? Das heißt, je nachdem, kann ich das Produkt da unterschiedlich framen.
Ja, also. kann man sich ja direkt vorstellen, also wie du das formuliert hast, hat man direkt etwas im Kopf. Das sind ja dann auch viele Herausforderungen, vor denen Brands heutzutage stehen. Was siehst du denn da, was sind die größten Challenges, vor denen Marken heutzutage stehen und wie kann da explizit das Thema Verkaufspsychologie helfen?
Ja, also auf jeden Fall das Thema Vergleichbarkeit natürlich, ne? Also das sehe ich als Haupt-Challenge. Es sei denn, man verkauft jetzt ein Produkt, was eh nicht so vergleichbar ist. Das gibt es durchaus, ne? Produkte. Das macht es aber auch natürlich dann wiederum schwieriger, ne? Weil wenn ich jetzt Produkte habe, die, sagen wir mal, für viele relevant sind, ne? Dann habe ich noch eher auch Suchvolumen, die Leute gucken danach, genau. Dann natürlich Vertrauen aufbauen, ne? Also dass man sagt, warum soll ich gerade bei dem Shop kaufen? Und da verstecken sich auch immer wieder Gründerinnen, Gründer dahinter, hinter ihrem Produkt. Anstatt sich halt auch zu zeigen. Ne? Das geht heutzutage, wird das immer schwieriger. Also ohne Personenmarke zum Beispiel im E-Commerce zu agieren, wird sehr schwer, ne?
Ja.
Langfristig.
Genau. Da werden wir in einige von den Themen, werden wir die nächsten Wochen einsteigen. Was natürlich ein erstes Thema ist, was vielen in den Kopf kommt, ist das Thema Preis. Ich glaube, am Ende geht es immer darum und das ist sehr wichtig. Auch hier, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil auch da werden wir natürlich noch in den nächsten Wochen dazu hören. Aber das Thema Preisschmerz ist einfach omnipräsent. Vielleicht können wir ein bisschen darauf einsteigen. Was sind da denn so die ersten Hebel, um diesen Schmerz etwas zu reduzieren, ohne dann auch einfach Preise zu senken im Endeffekt?
Ja, genau. Also eine Sache ist die, dass man einen Preisanker setzt. Es gibt immer Sachen, wo ich auch mit unseren Kunden darüber diskutiere und sage, ob wir das machen oder nicht. Ich sage mal, es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das ist so ein Punkt, da würde ich niemals drüber diskutieren. Sag halt, ihr müsst das machen. Also ich zwinge euch dazu. Es ist halt ein Preisanker zu setzen, ne? Also wir verankern vor dem Preis eine größere Zahl. Das muss kein anderer Preis sein. Ne? Also jeder kennt dieses Beispiel, irgendwie es kostet 99 Euro und dann ist dann Streichpreis davor 129 Euro. Das ist so der Klassiker, den nutzen auch viele, aber es geht halt psychologisch viel subtiler und cleverer, indem ich eine andere größere Zahl vorher verankere. Ne, sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, verkaufe einen Streamingfilm und sage halt, hey, der Film geht 121 Minuten und du investierst 29 Euro oder so oder 19 Euro. Das heißt, ich verankere eine andere größere Zahl oder so und so viel 1000 Kunden haben das Wasserbett schon gekauft und es kostet so und so viel 1000 Euro. Also das ist so der Preisanker, das ist aus meiner Sicht Pflicht und ich würde da nicht mit Streichpreisen arbeiten oder zusätzlich mit Streichpreisen, sondern eher damit arbeiten, dass man eine andere große Zahl nimmt, die man dann verankert im Kopf, ne? Relativ subtil einfach.
Ja.
Ne? Genau. Ne?
Was man ja auch oft sieht, ist das Thema gerade, wenn man, ich sage jetzt mal, man kauft einen Zehnerpack von irgendwas, was 99 Euro kostet, das dann eben mit dem Stückpreis. Quasi, genau. Wenn der natürlich kleiner ist, dann sagst du, okay, im Endeffekt, das kostet 9,99 oder 9,90 im Endeffekt für das einzelne Stück, aber natürlich den Gesamtbetrag, den man ausgeben muss, ist höher.
Ist nochmal anders, ja, genau.
Ist das auch so eine gängige Methode, um das Thema anzugehen?
Ja. Und aus meiner Sicht, neben dem Anker, somit das Wichtigste sind halt mentale Konten. Also niemand darf das Gefühl haben, dass er eine Ausgabe hat. Das ist immer eine Investition. Sag mal, ich kaufe ein Cocktailparty-Set, dann ist es eine Investition in einen schönen, glücklichen Abend mit Freunden. Ne? Ich investiere in Gesundheit. Ne? Ich bin zum Beispiel Mitglied in Köln in einer großen Saunalandschaft und Fitnessstudio ist da. Und habe ich auch gesagt, vor 10 Jahren bin ich da Mitglied geworden, meinten, ja, es kostet 140 Euro im Monat. Ich habe gesagt, boah, das ist aber teuer, ne? Das ist ja sehr viel. Meinten die ja so, ja, Matthias, es geht ja um deine Gesundheit, ne? Es ist eine Investition in deine Gesundheit. Was gibt es denn Wichtiges als deine Gesundheit? Ja, dafür ist es eigentlich noch billig, ne? So, wenn es darum geht. Also man muss immer gucken, was ist das mentale Konto? Also wo ist das Invest rein? Auch die, selbst bei der Grillzange, ne? Ist eine Investition in einen spaßigen Grillabend oder so, ne? Also das ist super wichtig und das kann man auch auf der Produktseite, das werden wir im Thema Preispsychologie nochmal vertiefen, auch ganz gut kommunizieren. Ne? Und das kann auch Conversion Rate hochbringen, wenn ich da nochmal kommuniziere, genau dieses mentale Konto öffne.
Was natürlich heutzutage auch sehr wichtig ist, sind die Websites, also einfach die Darstellung der Brands online oder natürlich auch über Apps oder sonstiges. Was würdest du sagen, sind da die größten Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die User Journey zu optimieren?
Mhm. Ja, auf jeden Fall Cognitive Load reduzieren, also zu Deutsch klare Botschaften, ne? Es einfach formulieren, die Sachen, also wie man sich schnell zurechtfindet. Ne, wir hatten eben schon mal gesprochen über den Paradox of Choice, also wenn ich zu viel Auswahl habe, direkt auf den Seiten, sag hier, kauf dies und das auch noch und das kannst du auch noch mitnehmen und so, das ist einfach zu viel für die Leute. Ne? Und das ist sehr speziell, das nutzen wir auch immer mehr, dass man halt auch gar nicht auf das Produkt so stark eingeht, sondern eher halt auch hier auf das mentale Konto. Also was will ich damit machen? Ne, sagen wir mal, ich würde jetzt, wie gesagt, die Grillzangen verkaufen. Früher hat man das oft so gemacht, dass man einfach dann ohne Ende Grillzangen oder Messer platziert hat oder so. Und heute wäre es sinnvoller, eher darauf zu gehen, wo will ich das einsetzen? Ne, entsprechend die Grillzange. Also, dass ich dann halt irgendwie die glückliche Familie zeige oder so, die dann dort grillt oder so zusammen. Ne? Also, das würde ich auch empfehlen. Probille-Trick nutzen. Man muss ja nicht selber anwenden.
Man muss ihn nicht selbst testen.
Genau, kann man machen. Ne? Aber man kann sich ja gut vorstellen. Ne? Würde ich mit ein, zwei Probille noch verstehen, was da angeboten wird. Und im Zweifel eher Sachen rausschmeißen als reinbringen. Ne? Cognitive Load, das ist wirklich der Schlüssel, dass es wirklich klar und einfach ist. Ja, und die Botschaften auch funktionieren. Ich sehe das immer wieder, dass Leute irgendwelche Texte nehmen, entweder von Copywritern oder von ChatGPT. Die sind dann nett, diese Texte, aber sie führen nicht zu einer Aktivierung, weil zum Beispiel auch psychologische Framings, wo wir auch noch zu sprechen werden, fehlen. Ne? Und dann wird es halt schwer.
Ja, wir sehen schon, es ist ein sehr umfangreiches, sehr spannendes Thema. Das steckt überall mit drin. Von daher haben wir uns bewusst entschieden, da wollen wir etwas Licht ins Dunkel bringen in den nächsten Wochen. Von daher, Matthias, lass uns doch mal ein bisschen einen Blick nach vorne werfen. Was kann oder was erwartet uns in dieser Staffel? Welches Wissen wirst du mit den HörerInnen ein bisschen teilen und mitgeben? Wir wollen nicht zu viel verraten, aber kannst du ein bisschen was verraten, gerade über, wenn wir über Deep Dives sprechen, die dazu kommen? Was erwartet die HörerInnen in den nächsten Wochen?
Ja, einmal, und das ist jetzt nicht mehr Grundschule Verkaufspsychologie, sondern schon weiterführende Schule, das ist Hormone im Marketing zu nutzen. Also das wird noch wenig genutzt aus meiner Sicht. Hormone und auch unbewusste Motive von Menschen aus tausenden Projekten aus den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, das war immer der mit Abstand größte Hebel im Business. Also wie Hormone Kaufentscheidungen beeinflussen und wie man sie halt gezielt steuert, genau, natürlich Preisschmerz reduzieren, ne? Also das ist ein großes Thema, super wichtig und natürlich auch Framing, also Produkte, Informationen gut zu präsentieren. Framing sorgt dafür, dass Leute aktiviert werden. Alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir immer in einen gewissen Rahmen wahr, ne? So. Du hast mich ja auch durch die Vorstellung, mich als Person in einen gewissen Rahmen gestellt jetzt für die Zuhörerinnen.
Etwas Druck aufgebaut.
Genau. Nee. Genau, ne? Ja. Und das ist, ja, dazu geht's dann. Darum geht's.
Ich freue mich extrem drauf, wenn du hast ja gerade schon ein bisschen eingegangen, wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, okay, das ist gerade heutzutage extrem relevant, weil noch relativ neu, noch nicht so viele auf dem Schirm. Was würdest du sagen, was ist da der Game Changer aktuell?
Hormone, auf
jeden Fall. Ist das das Thema?
Genau. Ja. Dann habe ich auch coole Beispiele mitgebracht, ja, coole Cases, ja.
Dann ist das natürlich eine Folge, die man nicht verpassen sollte. Eine letzte Frage so ein bisschen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, du arbeitest mit verschiedenen Unternehmen, mit Agenturen. Ich glaube, gerade als kleines Unternehmen hat man bestimmt mal schnell den Gedanken, oh ja, ist ein spannendes Thema, aber ich habe gar nicht die Kappa, das umzusetzen. Wir sind ein kleines Team. Kannst du diese Sorge ein bisschen nehmen, dass du auch sagst, hey, die Dinge sind auch tendenziell gar nicht so komplex umzusetzen. Man muss es einfach nur im Kopf haben und machen.
Ja, im Prinzip Letzteres, was du sagst, ne? Also man kann halt von Großen vieles lernen, ne? Nicht alles, also manche Sachen sollte man nicht machen, das können einfach Große machen, weil sie einfach das Budget haben, ne? Also oft geht es da einfach um Budgets, um Geld und so weiter, ne? Aber tendenziell kann ich da vieles mitnehmen, gerade an der Basis, wobei ich halt ehrlich sagen muss, aber jetzt aus verschiedenen Bereichen die Erfahrungen, dass es oft die kleineren oder sagen wir mal mittleren Shops teilweise viel besser machen als die großen, weil natürlich die großen gerade so Konzerne dann sagen, ja, wir haben Geld ohne Ende, wir können mal für ein paar Millionen irgendwas testen, kann auch schief gehen, ist egal. Ja. Und dann die kleineren halt eher darauf achten müssen, da wirklich sehr genau zu arbeiten, ne, genau zu testen, immer wieder iterativ vorzugehen und so. Und die deswegen oft noch mal mehr Know-how haben als so Marketing-Teams, wir jetzt keinen hier persönlich angreifen, aber als so Marketing-Leute aus Konzernebene, ne? Genau.
Ja, und die Themen, die wir in den nächsten Wochen von dir hören werden, das sind auch Themen, wo du wirklich sagst, von A bis Z, egal worum es in den Companies geht, in den Brands geht, das ist wirklich anzuwenden, da kann man was mitnehmen.
Ja, genau.
Matthias, ich bin extrem gespannt, was da auf uns zukommt in den nächsten Wochen. Wir haben zum Abschluss noch unser Newcom-Format. Auch das wollen wir mit dir natürlich einmal durchgehen. Man kennt es aus der vergangenen Staffel schon, aber auch von dir wollen wir einmal ein bisschen im Zuge unserer Newcom-Values wissen, was für dich so ein bisschen deine Momente in deiner Karriere waren. Wir haben Be Real, Be Bold, Be Visionary. Von daher würde ich da gerne einmal von dir hören, Matthias, was war dein Be Real-Moment?
Ja, da gab es viele. Für mich grundsätzlich dieses Real-Sein ist halt auch zuzugeben, wenn man irgendwas nicht kann. Für mich ist immer eine große Stärke oder auch ein Zeichen von Expertise, wenn jemand sagt, hey, der Bereich, da kann ich mich gut aus, da halt überhaupt nicht. Da gab es zum Beispiel auch einen Moment, da waren auch die ersten Kunden dann quasi da und dann auch ein Kunde, den ich ja unbedingt haben wollte oder auch musste aus finanziellen Gründen, wo ich dann aber trotzdem quasi abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, hey, da und da kann ich unterstützen, aber das, was du sonst noch so willst, da kenne ich mich gar nicht aus, da habe ich gar nicht die Erfahrung mit und so. Und für mich ist immer ein Warnsignal umgekehrt, wenn jemand sagt, ja, ich kann da alles und im Marketing, da kann ich dir überall helfen, SEO, ich mache noch Bilder und Design und das, ne? Das ist für mich immer ein Warnsignal. Also das war so ein Moment, das leben wir auch heute noch, dass wir auch manchen sagen so, nee, wir haben es jetzt alles angeguckt, wir können da nichts machen, ne? Oder wir können was machen, sind uns aber nicht sicher, ob das wirklich funktioniert und dann macht es Sinn, eher nicht zusammenzuarbeiten. So, ne? So,
das ist bestimmt nicht die einfachste Entscheidung dann auch gewesen, aber ein sehr wichtiger Punkt, wir haben vorhin schon über das Thema Trust und Vertrauen gesprochen. Ja. Wie du sagst, ich glaube, heutzutage ist es sehr wichtig, auch offen zuzugeben, was kann ich und was kann ich nicht, und nicht behaupten, ja, ich kann alles, ich mache alles, das funktioniert am Ende wahrscheinlich nicht, wirklich dann auch das Vertrauen mitzunehmen.
Auf jeden Fall.
Sehr interessant. Dann lass uns zum zweiten Value kommen. Was ist dein Be Bold-Moment?
Ja, auf jeden Fall mit der Bühne, wie gesagt, mit 21 konnte ich noch nicht mal irgendwo eine Pizza bestellen oder sonst was oder irgendwo einen Tisch bestellen. Also ich war auch nicht irgendwo nach dem Weg fragen. Also damals gab es noch kein Google Maps oder so. Also war sehr, sehr schüchtern, ängstlich. Und dann halt das erste Mal dann auf einer Bühne zu stehen vor, das höchste waren, glaube ich, 1500 Leute, ne, auf der Bühne vertauschen und da halt zu sprechen. Am Anfang Nervosität, aber danach war alles gut. Das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dachte, alles klar, ne? So vor ein paar Jahren ging das noch nicht. Und da war auch wieder die Power auf Psychologie, ne? Unterstützung sich zu holen.
Ja. Und wahrscheinlich direkt im Nachgang dachtest du, ach, so schlimm war es doch gar nicht, ist super gelaufen.
Naja, jetzt springe ich mal auf jede Bühne, ne? Ja. Die ich so, oder werde oft gebucht oder.
Ja. Ja. Was ist aufregender? Du warst ja auch schon mehrfach im TV und sonst nichts zu sehen. Ist diese Live-Bühne vor Publikum nochmal aufregender, als dann auch vor der TV-Kamera zu stehen?
Ja, auf jeden Fall. Auch in unstressiger, ne? Also die TV-Drehs, ich habe ja viele Primetime, also Viertel nach acht Primetime-Sachen gehabt. Die Drehs waren halt immer ultra anstrengend. Teilweise wurde dann 3 Stunden alles aufgebaut, wurde schon ganz viel aufgenommen und dann wurde alles wieder neu gemacht, weil irgendwo dann doch irgendwie ein Vorhang nochmal ein paar Zentimeter nach links musste im Hintergrund oder sonst was, ne? Also musste alles absolut perfekt sein und Ausleuchtung. Und das war immer sehr, sehr, also sehr anstrengend.
Das, ne? Kann ich so mir vorstellen.
Ja. Genau. Also nicht so entspannt wie hier.
Ja, das glaube ich sofort. Ja. Und dann lass uns noch zu unserem letzten Value kommen. Was ist dein Be-Visionary-Moment?
Ja, auf jeden Fall diese Entscheidung, halt Psychologie in die Marketingwelt zu bringen, ne? So als einer der Hauptleute, die das so in der Marketingwelt so macht, so, ne? Also da halt wirklich zu sagen, ich gehe da all in und auch wenn mich andere Sachen auch interessieren, ich bin auch ausgebildeter Mediator, systemischer Coach, die klassische Psychologie nutze ich auch manchmal noch so, aber manchmal vermisse ich die auch, aber dann zu sagen, okay, all in, nur das Thema Verkaufspsychologie und dann halt dafür zu sorgen, dass die Marketingwelt damit ja, besser wird und die Leute auch besser abgeholt werden, ne? Genau.
Super spannende Einblicke, Matthias. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ich bin extrem gespannt, was wir die nächsten Wochen von dir hören werden. Bleib die nächsten Wochen dran. Wir werden mit Matthias einige Deep Dive-Folgen dazu bringen und wirklich auf die Themen tiefer eingehen und daraus lernen kann. Von daher verpasst die Wissensformate nicht. Wir werden auch weitere spannende Gäste in der Staffel haben. Von daher, wir legen los. Direkt nächste Woche kommt das erste Wissensformat, wo wir mit dir einsteigen. Von daher nochmal vielen Dank, Matthias, und alle, seid gespannt. Bis zur nächsten Folge.
Gerne, freue mich.
Der Newcom-Podcast mit Michael Kiebele. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.